Die Radio Wissen. Hörsaal.
Wenn man nachts nichts essen soll, warum gibt es dann Licht im Kühlschrank? Steht so auf einer Serviette, die mir meine Frau diese Woche auf den Tisch gelegt hat. Ein Freibrief für die Gewichtszunahme also. Hans-Jürgen Bartsch wird diesem Appell nicht folgen. Ich glaube sogar, meine Frau wird froh darüber sein. Keine Frage jedoch, es gibt Menschen, die braten sich nachts um 3 ein Schnitzel oder hauen sich Spiegeleier in die Pfanne. Heißhungerattacke heißt das.
Essen bereitet Lust am Genuss.
Wenn Sie sich vor eine Hochzeit ohne Hochzeitsessen, ohne Hochzeitstorte, undenkbar. Stellen Sie sich das Oktoberfest ohne Essen vor. Es ist ein pausenloses Snacking und wir wissen, dass das furchtbar teuflisch ist für unsere Gesundheit.
Erst essen sollten Sie, nachdem Sie die letzte Mahlzeit auch verdaut haben.
Essen ist nicht, was es ist, sondern das, was es einem bedeutet, was es für einen tun kann.
Sport mache ich, tue mich ernähren. Perfekt.
Jetzt ist genug und jetzt bist du Diabetiker.
Alfred Lohninger sagt über unsere Essgewohnheiten, erst kommt das große Fressen, dann die Moral. Unsere westlich zivilisierte Welt würde zu Hause und auf der Straße permanent Produkte in sich reinstopfen, die entweder nicht gut für uns sind oder die wir in einer Weise konsumieren, von der allein einem schon beim Zusehen schlecht werden könne. Ich weiß, auf euch trifft das alles nicht zu. Ihr befindet euch ja zurzeit beim Fasten. Bis Ostern haltet ihr noch durch, aber wehe, der Jojo-Effekt kommt dann wieder hoch. Alfred Lohninger ist Chronomediziner, Arzt für Allgemein- und chinesische Medizin und ist Spezialist für eine besondere Form der Herzratenvariabilitätsmessung. Mit der analysiert er die aktuelle Lebenssituation eines Menschen und kann eine Prognose drauf aufbauen. Von Diäten, die eine ganze Lebensmittelindustrie ernähren, hält er hingegen nichts. Wie also geht vernünftiges Essen? D-Radio Wissen unterhält sich heute und morgen darüber mit euch im Hörsaal. Alfred Lohninger ist nur einer von mehreren Referenten. Mit ihm starten wir jetzt. Sein Thema, wie Stress unser Essverhalten beeinflusst, die soziokulturellen Ursachen eines metabolischen Supergaus und dessen medizinische Heilung.
Das Essen ist ja Spiegelbild der Gesellschaft, immer schon gewesen. Und die Gier und dass man ja nichts versäumt und dass man sich entleert, damit man dann vielleicht wieder den Rebensaft nachfüllen kann. Und es hat auch mit Lust und mit Laszivität zu tun. Also da steckt einiges drinnen, was den Menschen zu Menschen macht. Nicht nur als Homo Ludens, sondern als einfach sehr gieriges Wesen, das den Genüssen frönt. Und es geht ums Zusammensein, es geht um ureigenste menschliche Verhaltensweisen, die sich immer ums Essen drehen und das ist einfach so nicht wegzudenken und es ist der primäre Fokus unseres Daseins. Das werden Sie jetzt immer weiter sehen und es ist auch so, dass es einen Stellenwert hat und gehuldigt wird und dass man fürs Essen betet. Und es war eine Zeit jetzt hier im beginnenden 17. Jahrhundert, wo man über die Seefahrerei zu Lebensmitteln kam, die bis dahin undenkbar waren und das hat man dann entsprechend auch in Kunstwerken und in Stilleben inszeniert mit Hummer und Obst und Südfrüchten. Etwas, das sich vielleicht die älteren Semester noch ein wenig vorstellen können, wenn wir die erste echte Ananas, nicht die aus der Dose, dann einmal kennenlernen durften oder ähnliches. Also ein unbedingtes Faszinosum. Die reine göttliche Energie, sich auch quasi einzuverleiben und damit die Bedeutung des Essens und des Essens als Akt, jetzt auch als religiösen Akt zu verstehen, ist schon etwas, das von sehr hoher Bedeutung ist. Und auch die Wandlung, ja, also die Transformation von Nahrung oder in dem Fall von Wasser zu Wein, obwohl es nicht viel zu essen gab, aber auch die Sinnhaftigkeit, dass man Essen transformieren kann und dass man hier auch Wunder wirken kann und auch die Bedeutung des Weins als Kulturgut, ja, Wein und Oliven, die ältesten Kulturgewächse, die auch in allen bedeutenden Schriften vorkommen, das hat schon noch mehr Bedeutung als die reinen Kalorien und Inhaltsstoffe in unserer Nahrung. Und Essen und Lust hängt unmittelbar zusammen. Die vier Dinge, die wir tun müssen, um am Leben zu bleiben. Wir müssen atmen, das geht relativ kurz, nur selbst für Perlentaucher. Wir müssen schlafen, am fünften Tag sind wir schon praktisch tot. Im alten China wurden Todesurteile durch Schlafentzug vollstreckt. Schlaf ist für die mentale Gesundheit so wichtig. Wir müssen uns bewegen und wir müssen Wasser trinken und Energie zuführen, also essen. Und wenn Sie jetzt sich selbst fragen, welches dieser vier unbedingten Musts man am lustvollsten macht und am bewusstesten, dann wird wohl bei jedem die Nahrung, die Nahrungsaufnahme das Zentrale sein. Und das ist es auch. Ja. Das Atmen passiert en passant, schlafen tun wir, wenn wir müde sind, und so wirklich lustvoll bewegen und sich wahnsinnig darauf freuen und Pläne machen und Rezepturen für Bergwanderungen, ja, und welches Kräutel man jetzt dann noch zur Dekoration nimmt, das gibt es in all diesen Bereichen nur bei der Ernährung und deswegen ist es so wichtig. Es dreht sich alles drum. Es ist das Wichtigste. Es ist wichtiger als Moral, als sogar der Sexualtrieb, als Friede, als Anerkennung, als Reichtum, als Sicherheit. Zuerst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und das ist so. Ja? Wir brauchen das und jeder, der weiß, was Hunger ist, hat an eigenen Leib so furchtbar stark erfahren, dass es da keine anderen Gedanken gibt und keine Kontemplation und keine Reflexion und keine philosophischen Ergüsse, sondern da geht es um den Hunger, den man hat. Und die Beschäftigung jetzt nicht allein mit dem Essen und dem Kochen, sondern die Gedanken, die sich ums Essen drehen und dann auch, wie man diese Gedanken bearbeitet, indem man Einkaufszettel schreibt oder indem man Rezepte liest heute im Internet. Ja, man googelt Truthahn und kann dann alles machen damit und hat Erfahrungsberichte sogar und. Also es ist ein Riesenthema und ein Riesengeschäft, und es beschäftigt uns das ganze Leben lang und darüber hinaus. Wir beginnen in der Nabelschnur und ich kann mich noch erinnern, als wir in den Ultraschallausbildungen in der Geburtshilfe damals und auch an der Klinik gemerkt haben, dass es bei dem Symptom der Oligo- oder Anhydramnie, das heißt, wenn es kein Fruchtwasser gibt und man dann Fruchtwasser einfach auffüllt, das kann man relativ leicht machen, man sticht die Gebärmutter an und füllt dann halt Fruchtwasser auf, dass dann Fruchtwasser mit einem Zuckeranteil dann von den Fäten viel lieber aufgenommen wurde. Und die müssen ja schlucken, auch für die Lungenentwicklung. Also ohne Fruchtwasser bilden die keine Lunge aus, obwohl sie Wasser schlucken, aber das ist von der Natur so eingerichtet. Und wenn das zuckerhältig war, dann haben sie viel lieber getrunken, als wenn das nicht so war. Also Essen und Trinken und Lust ist uns schon vorgeburtlich irgendwie wirklich genetisch imprägniert. Und es geht dann fort in diesem zutiefst lustvollen und wichtigen und Hormoncocktails induzierenden bei beiden Mutter und Kind, wenn dann gestillt wird, bis hin zur Ritualisierung von allem, was wir uns einverleiben im Sinne der katholischen Erstkommunion oder dann, stellen Sie sich vor, eine Hochzeit ohne Hochzeitsessen, ohne Hochzeitstorte, undenkbar. Und auch die Wichtigkeit dann bei der parenteralen Ernährung letztlich, wenn wir das zwar nicht unbedingt lustbetont, aber doch überlebensnotwendig halten und selbst über das Leben hinaus beim Leichenschmaus ist diese Auflösung dann bei Speis und Trank etwas, das psychohygienisch unheimlich wertvoll ist für unser Zusammenleben. Und stellen Sie sich das Oktoberfest ohne Essen vor und ohne Bier, nur mit Tanzen und Ringelspiel fahren. Ja? Also man muss quasi die Sau in sich hineinlassen, bevor man sie aus sich herauslassen kann. Ja. Und dann natürlich, wenn etwas so wichtig ist, dann muss man das utilisieren. Dann hat man die Möglichkeit, Gesetze aufzustellen und Gebote und Verbote und Richtlinien. Wie bei uns in der Medizin, wir haben auch unsere Richtlinien. Ja. Wir könnten auch frei handeln, aber dann gibt es Konsensuskonferenzen und Richtlinien, wo es auch einen gewissen Lobbyismus gibt für bestimmte Verhaltensweisen. Und danach hat man sich zu richten. Sie sind da und sie haben eine sehr, sehr große Bedeutung und die Nahrung und jetzt Schwein oder Kuh oder aus nicht zu essen, ist ein Thema und wird dann teilweise auch klassisch umschifft und mündet in hervorragenden, hochkalorischen Kreationen wie Klosterbier oder anderen Dingen oder Fischgerichten, weil man auf Fleisch verzichten muss. Also hat alles seine positiven Side-Effekte auch. Und dann im Wandel aus dem Thema von Übergewicht und Adipositas und Diabetes und Zivilisationskrankheiten entwickelt sich natürlich auch eine riesige Industrie und riesige Bewegungen, weil man dann aus Erfahrung und Überlegung und wissenschaftlich bearbeitet Konzepte entwickelt, die in Einzelfällen dann auch erfolgreich sind und dann zum logischen Schluss führen, dass das für die Allgemeinheit auch zu gelten hat. Und man entwickelt Diäten, die mehr oder weniger kurz-, lang-, mittelfristig etwas bewirken, aber jedenfalls eine große Industrie, ein großes Entertainment sein können und einfach nicht mehr wegzudenken. Grundsätzliche Geschichte und ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir unsere Entwicklungsgeschichte als Menschen in ein einzelnes Individuum zusammenraffen, im Zeitraffer, in einen 70-Jährigen, wie lange, glauben Sie, hat der in unserer technisierten Zivilisation gelebt im Vergleich? Trauen Sie sich, Woche, Monat, ja, Sekunde. Anyway, es ist etwa ein Tag, wenn man sich's ausrechnet. Auch wenn es ein Monat wäre, es ist viel zu kurz für jede genetische Anpassung. Das heißt, laut Bauplan leben wir in der Steinzeit und nicht bei Microsoft und McDonald's. Deswegen ist es, wenn wir auf den Berg gehen und vielleicht auch dort Pilze sammeln, die es jetzt gibt, und wir dann entspannt zurückkommen, einfach nur die Folge von artgerechter Haltung. Wir bewegen uns längere Zeit im aeroben Bereich, wir machen Stretching, wenn wir glauben, dass wir was gefunden haben, wir machen Muskelaufbautraining, wenn wir was nach Hause tragen, und wir finden Pilze nur, wenn wir Pilze sammeln und suchen. Das heißt, tun und wollen ist eins, und das ist etwas, das wir so selten haben im Leben, dass wir fokussiert sind auf diese gelben, oder wenn wir besser trainiert sind, auf diese braunen mit dem weißen Stiel, und dann haben wir plötzlich einen freien Kopf. Das ist es, was das System eigentlich will, aber was machen wir? Gehen Sie mal in eine Stadt und schauen Sie, wie was permanent von so vielen irgendwie gegessen wird. Neben dem Handy und unterwegs und in den Wiener U-Bahnen. Es ist ein pausenloses Snacking, und wir wissen, dass das furchtbar teuflisch ist für unsere Gesundheit, weil dieses permanente Zuführen von Nahrung ist ein metabolischer Overload, wo dann irgendwann einmal die Bauchspeicheldrüse sagt, jetzt ist genug und jetzt bist du Diabetiker. Ja, ich tue mir das nicht mehr an. Kann nicht sein. Es ist für mich unvergesslich, vor vielen Jahren auf der geburtshilflichen Abteilung, eine Erstmutter kommt mit ihrem Säugling zur Kinderschwester und sagt, ich weiß nicht, es trinkt nicht gescheit, ich lege es immer wieder an, aber es trinkt nicht gescheit. Und die erfahrene Kinderschwester sagt, schauen Sie, wenn ich dauernd von der Wurstsäume abbeiße, habe ich auch nie einen wirklichen Hunger. Die Nahrungskarenz, eines der vielen Gebote, ist wahrscheinlich für die allermeisten Menschen wirklich zuträglich. Ja? Und 12 Stunden einmal nichts zu essen innerhalb von 24 Stunden ist etwas, was den allermeisten Menschen sicherlich gut tut. So zu leben ist es nicht. Und wenn Sie sich das im Kontext jetzt des Tischgebets anschauen und der Würdigung und der Wertschätzung für Essen und so wie wir mit Essen umgehen in unserer zivilisierten Gesellschaft, ist schon etwas, das bestimmte Fragen aufwirft und das auch Ergebnisse zeigt. 1000 neu erkrankte Diabetiker in Deutschland, jeden Tag. Deutschland gibt gegenwärtig ziemlich genau $1 Milliarde für sogenannte Gesundheitsausgaben aus, täglich. $1 Milliarde täglich. Und wir sind ja paralysiert und hypnotisiert durch unsere Ernährung und durch unsere Flatscreens. Und dass es dann so weitergeht, ist nur eine Frage der Zeit, der Inaktivität und Kalorienzufuhr. Aber wenn man dann beginnt, sich zu bewegen, steigen die Chancen enorm. Und wir wissen auch aus guten Studien, dass Übergewichtige, die sich bewegen, eine bessere Prognose haben für ein gesundes Leben als solche, die völlig inaktiv sind und schlank. Der Radius, in dem sich Kinder bewegt haben und wo sie sich heute bewegen, wo sie ja nur mehr mit dem Auto die 300 Meter zur Schule gefahren werden, weil es könnte ja was passieren, ist ein dermaßen großes Übel und kommt so teuer zu stehen, dass man gar nicht darüber nachdenken will. Man muss aber. Genauso wie man darüber nachdenken muss und es zur Kenntnis nehmen muss, dass das Übergewicht eine, wenn Sie so wollen, Seuche der Armen ist. Ein ganz wichtiger Anreiz ist es, sogenannte Healthy Choices zu errichten. Das heißt, nicht unbedingt das Schweinskotelett für 2,99 pro Kilo anzubieten, sondern etwas, das wahrscheinlich doch besser wäre. Ja? Das hängt natürlich auch mit Bildung zusammen, weil der Bildungsgrad beispielsweise der Mutter und die Gesundheit des Kindes den höchsten Zusammenhang haben. Das ist evident. Wir gehören zu denen, die schon über 10, 11, 12, 13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für sogenannte Gesundheitskosten ausgeben. Prognosen sind immer gefährlich, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, sagt Karl Valentin, und wenn sie langfristig sind. Aber wir nähern uns irgendwann einmal 20 Prozent und mehr. Und das ist nicht mehr finanzierbar. Allein die Demenz ist in Deutschland aufgrund der Pflegekosten bald nicht mehr wirklich finanzierbar. Wenn man mit Insidern spricht, erfährt man auch, wie viele Spitalsbetten in Österreich geschlossen werden, weil es keine Ärzte gibt, die die bespielen können. Also es ist wirklich Handlungsbedarf und alle wissen, dass sich was ändern muss und dass wir mit dem Spending von Krankheit und dem Disease Management nicht über die Runden kommen. Wir müssen die Leute länger gesund und glücklich und leistungsfähig halten, sonst geht es sich auch ökonomisch einfach nicht aus und deswegen muss da hinein investiert werden, in Gesundheit. Aber wie will ich etwas erreichen, wenn ich es nicht kenne, wenn ich es nicht intendieren kann und wenn ich es nicht messen kann? Das heißt, was ist Gesundheit? Wie sieht Gesundheit aus und wie kann ich Gesundheit messen? Und Gesundheit kann man messen mit etwas, das auch aus unserem Fach kommt, aus der Geburtshilfe. Mitte der 60er Jahre haben die beiden Herren in Amerika herausgefunden und publiziert, dass die Varianz der Herzschlagfolge, die Unterschiedlichkeit innerhalb vom Puls, unabhängig wie hoch der ist, uns genau erkennen lassen, wie es dem Kind jetzt im Bauch und danach gehen wird. Und diese Methode bestimmt unser geburtshilfliches Handeln seit Jahrzehnten und ist auch in der anderen sogenannten Schulmedizin fest etabliert. Und das sind die Daten. Wir haben jetzt die 20.000 Publikationen überschritten und damit ist das eine fest gemeißelte, evidenzbasierte Methode zu untersuchen mit einem einfachen EKG, das man auf jeden kleinen Zehenspitze abnehmen kann und damit jede Sekunde eine Information bekommt und dann schlau wird, weil das sind eigene Daten aus über 20.000 Messungen. Man erkennt, dass dieses Phänomen der Herzratenvariabilität, das mit dem Alter, mit dem Gesundheitszustand und mit dem Geschlecht korreliert und was man einen 30-jährigen Mann nicht mit einem 50-jährigen vergleichen kann in seiner Messung, sondern dass man da im Gegensatz zu anderen Befunden wie einem Blutbild eben sehr genau auch auf Alter und Geschlecht Rücksicht nehmen muss. Und man kann mit dieser Diagnostik schon viel früher Veränderungen erkennen, als man es mit anderen etablierten Methoden kann, weil es eine Funktionsdiagnostik ist und nicht erst erkrankte Organe erfasst. Und man kann das sehr einfach durchführen. Das beginnt selbstständig zu messen. Man kann die Aktivitäten mit einer App protokollieren. Und es ist anders als mit diesen Dingen, die Sie kennen und den Bändern und allem, was man jetzt so im Sinne dieser Quantified Self-Bewegung machen kann, indem man Schritte zählt oder wie oft man sich im Schlaf umdreht und so weiter. All das misst Quantitäten. Das heißt, wie viel wovon mache ich, wie viele Stockwerke, wie viele Schritte und so weiter. Es sagt nichts darüber aus, wie es mir dabei geht. Sie können 10 oder 20 oder 40 Liegestütze machen, wenn Sie gut atmen, dabei haben wir gelernt. Was das mit Ihnen macht und wie es Ihnen währenddessen und nachher geht, können Sie mit diesen Methoden nicht messen. Mit der Herzratenvariabilität geht es. Da ist es die Möglichkeit, dass Sie genau feststellen können, wie geht es mir jetzt wirklich dabei. Und Sie erfassen damit nicht nur die Krankheitszustände, sondern Sie erfassen damit auch, wenn Sie vielleicht übermotiviert sind und überengagiert oder wenn alles passt und alles im grünen Bereich ist und Sie dann die Bestätigung kriegen, dass Sie sich ruhig alle Ziele setzen können im Leben. Wenn Sie so bleiben, wie Sie sind, werden Sie die auch gesund erreichen. Und wenn man ein Auto zur Werkstatt fährt, dann wird es an den Computer angeschlossen und man erfährt, wie man die letzten 20.000 Kilometer unterwegs war. Mit einer HRV-Messung können Sie feststellen, wie Sie Ihr ganzes Leben unterwegs waren und wo vielleicht jetzt dann die Hebel zu drehen sind, damit Sie auch besser sicher vorankommen, weil diese Kaskade da einfach mit dem Alter auftritt oder auch entsprechend früher, wenn Sie den entsprechenden Raubbau treiben. Essen ist ein Reiz, dessen müssen wir uns klar sein und wir können nicht essen und gleichzeitig arbeiten und schon gar nicht flüchten. Und wir sollten uns gewahr sein, dass Nahrungsaufnahme immer eine gewisse Belastung ist und wir aber auch individuell herausfinden können, wie hoch diese Belastung jetzt für uns ist und woran jetzt sich das aufmacht und was alles jetzt belastend oder entlastend sein kann beim Essen, das werden wir zum Schluss noch auflösen. Und auch in der Atmung spiegelt sich das wieder, weil die Atmung ist natürlich der Königsweg für alles, was wir tun. Warum solche Resonanz oder Kohärenz, und das ist Resonanz in einem größeren Zusammenhang, der Ressourcen steuert, so wichtig ist für Gesundheit, hat eine wunderschöne Auflösung, weil es nämlich mit diesem Phänomen der Silent Inflammation zu tun hat, die besagt, dass es da eine Entzündung geben kann in uns, die nicht Fieber und Schmerzen und Schwellung und Rötung macht, wie Entzündungen das tun, sondern eine ganz leichte ist, die man eigentlich nicht merkt, nur durch hochsensitive Laboruntersuchungen, die aber ein Milieu schaffen, eine Ursuppe in uns, dass es möglich macht, dass bestimmte Phänomene oder Agenzien oder Keime dann bei uns letztlich zu Krankheiten führen. Das ist auch die Erklärung, warum manche ihr Leben lang rauchen und 94 werden und dann gesund sterben sie und andere nicht. Ein Grundlagenforscher hat sich gesagt, verdammt, diese Entzündung, es muss doch irgendwas geben, was dagegen wirkt. Und Kevin Tracy hat dann als Molekularbiologe und Grundlagenforscher ein Molekül identifiziert, das in der Tat die Expression von sogenannten proinflammatorischen Agenzien wie eben Interleukin 146 und andere wirklich hemmt und hat das dann in der Bibel, also in Nature, publiziert, schon 2002. Und dieses Molekül ist das Acetylcholin. Das ist der Überträgerstoff des Vagus, des Parasympathikus. Das heißt, wenn wir einen guten Vagotonus haben, dann haben wir nicht dieses entzündungsfördernde Milieu und haben damit viel bessere Chancen für gesunde Langlebigkeit. Und wie erzeugt man jetzt Acetylcholin und woher kommt das? Das kommt aus uns. Und es kommt aus uns auch eine Esterase, die das von einem Herzschlag zum anderen plötzlich, so wie wenn man eine Säure hat und eine Lauge reinschüttet, auflöst, weil wir kämpfen und flüchten können müssen. Das ist überlebensnotwendig. Und wenn wir das jetzt eben nicht mit Infusionen und Tabletten zuführen können, sondern nur selber produzieren, dann geht das über Wohlbefinden, über Streicheln und gestreichelt werden, über Wellness, über Spazierengehen, über Atmen können. Das erhöht unseren Vagotonus. Das ist jetzt also der physiologische Beweis dafür, dass alles, was Sie vermittelt bekommen haben an Take-Home-Messages, eine ganz strenge naturwissenschaftliche Grundlage hat dafür, wie es funktioniert. Und jetzt kommt die frohe Botschaft für die Frauen. Frauen haben einen stärkeren Vagus als Männer. Das ist vielleicht ein Mitgrund, warum Frauen die Kinder bekommen und einfach belastbarer sind, weil sie eine bessere Ökonomie haben und wir sie auch besser erholen können als wir Männer. Richtige Männer essen spät, heiß, viel Fett und so weiter. Das gilt nur für solche unter 30 oder 40. Ja. Ich konnte das mal, ich könnte es gerne, aber es spielt es halt nicht mehr. Die Nacht danach ist furchtbar. Also es hängt auch mit der Konstitution zusammen, was man sich zumuten darf oder nicht. Beim Sport ist es so, dass der Puls ansteigt, wenn man gescheit macht und dass die Werte alle zurückgehen, da auf 1600 Millisekunden Quadrat. Und dann haben wir eine zweite Aktivität, da steht Essen, Trinken. Und da haben wir auch einen erhöhten Puls und haben auch einen Rückgang auf praktisch die gleichen Werte wie beim Sport. Und das war das Ritual des Einstands in der Firma und ein bisschen Alkohol und ein bisschen Stress und es hat schon die Auswirkung wie bei Sport. Das ist eine Messung eines ganz jungen Menschen, eines 16-Jährigen. Und da ist auch ein bisschen Essen da. Aber es ist viel Trinken, aber nicht Alkohol, das ist noch schlimmer. Aber Sie sehen ja Computer, 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 Schlaf. Der ist nicht 16, sondern 30. Und der Titel der Messung heißt 6 Liter Eistee und 13 Stunden PC spielen. Das haut selbst den stärksten 16-Jährigen entsprechend um. Also das ist wirklich nicht mehr zuträglich. Man kann sich selber zuschauen beim Gesundwerden oder auch nicht, je nachdem, wie man lebt. Man kann seine Gesundheitsindikatoren selber ermessen. Man kann auch seine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit messen. Und man kann sein Ernährungsverhalten jetzt nicht nur quantifizieren, sondern auch die Qualität messen. Man schreibt einfach, wie lange man gegessen hat oder vielleicht was. Das ist nicht uninteressant, einfach das zu reflektieren. Auch wie lange man gegessen hat, ist nicht uninteressant. Und vor allem auch die Zeit zwischen den Mahlzeiten einmal wirklich zu erfassen, ist etwas, das durchaus interessant ist. Aber das könnte man so auch, wenn man einfach eine Uhr nimmt und das aufschreibt. Aber dann zu sehen, wie das Energieniveau ist beim Essen und danach tatsächlich, und wie stark der Reiz war für mich oder ob ich jetzt einen Schweinsbraten vertrage oder doch lieber besser Blattsalat essen soll, all das kann ich an mir selbst ausprobieren. Und man kann sich ein paar Fragen stellen, die mit W beginnen, was das Essen betrifft, weil es geht um die medizinische Auflösung. Wer ist denn? Wer bin ich denn? Es ist, das wissen wir aus den Unverträglichkeitsuntersuchungen, eben sehr unterschiedlich, welcher Typ man ist und ob man jetzt erwärmend essen soll und so weiter. Das um und auf zu wissen, welcher Typ bin ich überhaupt. Und dann kommt aus dem draus, was esse ich. Das ist ein Fakt, aber nicht der entscheidende. Ein Was stimmt meiner Meinung nach auf alle Fälle und das ist das Abwechslungsreiche. Und schmecken muss, das ist auch natürlich ganz essentiell, sich zu kasteien und nichts zu gönnen, da hat der Epikur schon recht gehabt, ist unabdingbar. Wie oft esse ich, das ist auch höchst individuell. Es gibt Menschen, die kommen mit zwei Mahlzeiten wunderbar zurecht, es gibt andere, die brauchen vier. Das kann man nicht wirklich festlegen, es ist auch abhängig davon, wie viel ich jedes Mal esse und so weiter. Deswegen auch wie viel. Sich einmal am Tag den Bauch vollzustopfen, ist wahrscheinlich nicht so zuträglich, als mehrere Mahlzeiten zu nehmen. Aber das ist eben individuell und wir gehen ins Zeitalter der personalisierten Medizin und müssen das auch für uns selbst rausfinden. Wie und Klammer lange esse ich? Viele essen zu kurz. Sie kennen die Geschichten FX Meyer Medizin gut kauen. Das hat garantiert was für sich und genussvoll zu essen und wirklich auch das Besteck wegzulegen und einmal zu essen und das zu genießen und auch Essen auszudehnen. Denken Sie an Italien, ja, und was man da machen kann oder Essen im Süden. Das ist auch ein Grund, warum das so zuträglich ist. Wann esse ich? Nicht nur wann am Tag, sondern durchaus auch esse ich im Winter oder esse ich jetzt im Sommer. Das macht einen Riesenunterschied, weil ich entsprechend die Witterungseinflüsse kompensieren kann und meinen Energielevel. Und dass man am Abend nichts mehr essen soll und Dinner Canceling stimmt bis zu einem gewissen Grad. Viel wichtiger ist, dass man dann Nahrungskarenz hält. Und wenn man in Portugal dann um 23 Uhr so richtig zu essen beginnt, dann trinkt man halt in der Früh vielleicht einen Espresso und isst dann erst mal wieder zu Mittag. Und das macht durchaus auch Sinn. Wozu esse ich? Geschäftsessen, ja, Kantinenessen, nur um jetzt meinen Heißhunger zu befriedigen, hat einen anderen Stellenwert, als wenn ich in Ruhe und in entsprechend schönem Ambiente wirklich zielgerichtet, genussvoll essen kann. Und da sind wir beim Wo. Also wir kommen jetzt gerade aus St. Moritz in einem sehr schönen Hotel, wo die Architektur passt und das Besteck und die Tischdecke und das Geschirr und die Luft und die Dekoration. Da isst man anders. Ja? Man hat Simon Rattler gefragt, wie ist das eigentlich mit der Musik? Was ist Musik? Und er hat gesagt, Musik ist nicht, was sie ist. Musik ist das, was sie einem bedeutet. Das, was sie für einen tun kann. Und ich denke, das gilt fürs ganze Leben. Essen ist nicht, was es ist, sondern das, was es einem bedeutet, was es für einen tun kann. Und auch das Essen soll man ehren und entsprechend hochhalten. Und wenn man sich überlegt, wie viel wir für Essen ausgegeben haben und wie wenig jetzt, dann ist ein bisschen ein Umschichten vielleicht durchaus sehr sinnvoll. Und mit wem esse ich? Das ist auch, wie wir aus den Messungen erkennen, ein Rieseneinflussfaktor. Und zum Essen gehört Wasser in erster Linie und Wein trinken ist was Wunderbares, wenn ich Wasser dazu trinke. Und Wasser ist ganz einfach. Wir sind hydropneumatische Verbrennungsmotoren. Und wir brauchen nicht nur Kalorien und Luft, sondern auch Wasser und eben vor allem auch die gute Luft. Dann funktioniert's. Um Substanz aufzubauen, hat man die schwindsüchtigen Patienten in Davos gut gefüttert und dann auf die Terrasse gestellt, gut zugedeckt und atmen lassen. Und in der chinesischen Medizin entsteht das Yuan-Qi, das Wahre-Qi, aus dem Gu-Qi der Nahrung und dem Zhong-Qi der Luft. Also ich brauche immer diese Komponenten, dann funktioniert es. Und die wichtigste Message meinerseits ist die einfachste. Und da werde ich jetzt auch wieder katholisch-religiös, obwohl ich das sonst nicht so bin, aber dieser Satz, werdet wieder wie die Kinder, der hat schon was. Kinder überfressen sich nicht. Kinder essen, wenn sie Hunger haben. Kinder laufen keine Marathons und trainieren auch nicht dafür. Und wenn ein Kind mit einem anderen Kind spielen will und das andere Kind will gerade nicht, dann sucht sich das Kind ein anderes zum Spielen. Wir lassen ein Leben lang Briefe schreiben vom Anwalt, weil du hast damals nicht gespielt mit mir. Also diese Ungezwungenheit der Kinder ist einfach etwas, von dem wir so viel lernen können. Und wenn wir das einigermaßen wieder selbst machen wollen, dann geht einfach sehr, sehr viel. Wir als Gesundheitsbildungs GmbH haben uns damit beschäftigt, was sind denn jetzt die Säulen der Gesundheit? Wie kann man Gesundheit erzeugen? Und es sind diese vier Dinge. Ja? Wir müssen Energie zuführen und Wasser. Wir müssen uns bewegen, sonst sterben wir. Wir können das zu viel oder zu wenig machen, aber Bewegung im Tageslicht ist das beste Medikament und das Beste, was wir überhaupt tun können, weil es dann gemeinsam mit Atmen, und das ist der Königsweg, eben unseren Vagus tonisiert, und die Kombination aus Atmen und Bewegung sind die einzigen Rhythmen, die wir bewusst beeinflussen können, zum Beispiel über Yoga, und deswegen ist das auch so heilsam. Und führt dazu, dass wir im Schlaf noch besser in Ordnung kommen, und wenn wir uns bewegt haben, schlafen wir auch gut. Die vier Dinge, wenn Sie die machen, dann haben Sie alles gemacht, was Sie als Basis für Gesundheit zu tun haben, und Sie können sich's aussuchen, ob Sie es gut oder schlecht machen. Und wenn Sie es regelmäßig machen, und das ist das erste von drei Wie, und das ist das Geheimnis der gesunden 100-Jährigen, dann klappt das auch. Und dann bleibt nur mehr die Interaktion mit sich selbst, mit der Umwelt und mit der Mitwelt, also die Beziehungsqualität vor allem auch zu anderen Menschen. Das ist auch wissenschaftlich hervorragend untersucht, ich will es jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist garantiert so, dass das den höchsten Impact hat. Also wenn Sie Freundschaften haben und jemand, von dem Sie nichts wollen, der von Ihnen nichts will, mit dem Sie einfach nur gern Zeit verbringen, dann haben Sie ein kostbares Gut, das Sie sehr, sehr gut pflegen sollten für Ihre Gesundheit. Und wenn Sie das noch mit entsprechend Humor herangehen, dann haben Sie diese nötige Selbsttranszendenz und nehmen nicht alles so wichtig. Und wenn Sie da ein bisschen so nach Lumbazi Vagabundus gehen, jetzt bin ich neugierig, wer stärker ist, ich oder ich, oder nach Viktor Frankl, der sagt, ich muss mir ja nicht wirklich alles von mir selber gefallen lassen, oder? Dann haben Sie eigentlich ein sehr gutes Fundament, auf dem Sie Ihre Gesundheit errichten können und sich dann vielleicht auch, wenn Sie es messen und sich danach richten, selber coachen können oder mit jemand anderem dann die richtigen Schritte Richtung Gesundheit gehen. Manchmal zerbricht dieser Ansatz, dann braucht man eine gezielte Diagnostik, das ist auch sehr, sehr wichtig, und vielleicht eine individualisierte Therapie gemeinsam mit der Motivation dazu eingebettet in etwas, das garantiert kommt, das ist unaufhaltsam, nämlich, dass man Daten hat, viele Daten. Wir werden bald Daten haben, aus denen heraus wir Antworten finden auf Fragen, die wir uns noch gar nicht stellen. Die Medizin geht hier völlig neue Wege und wird sich entsprechend neu entwickeln und aufstellen. Und wenn wir es gut machen, wird sich daraus eine neue Form der Intelligenz entwickeln, die es uns hoffentlich ein bisschen leichter macht.
Der Arzt Dr. Alfred Lohninger erzählte uns, wie er unser Essverhalten bewertet. Gesprochen hat er 2016 auf dem Medizinikum in Lech am Arlberg. Und dort hat er sich mit vielen weiteren Experten über diesen Themenbereich ausgetauscht. Auch mit Jasmin Parapatitz. Sie ist Expertin für erotische Frauenliteratur. Und bei Frauen, so erklärt sie uns, seien Essen und Erotik eine enge Paarbeziehung. Wir Männer würden das wohl nie verstehen, sagt sie. Sie ist fest davon überzeugt, dass ich niemals eine solche Frauenliteratur in die Hand nehmen würde. Obwohl ich doch im Wartezimmer Männerzeitschriften vom Lesezirkel links liegen lasse und nur Freundin und Brigitte in die Hand nehme. Ob die das weiß? Wenn uns Männern Jasmin Parapatitz aber gleich belegt, dass Frauen eher in eine Pizza als in einen Mann verliebt sein können, nee, dann steige ich wirklich aus.
Ich bin keine Medizinerin. Ich habe Literaturwissenschaften studiert und habe vor vielen Jahren angefangen, erotische Romane zu lesen, die sich um das Essen drehen. Ja, man will nicht meinen, vor ungefähr 10, 15 Jahren hat dieser Bereich Überhand genommen und man hat in jedem dritten Frauenroman, ich sage das jetzt speziell als Frauenroman, weil Männer nehmen diese Bücher nicht zur Hand, das können Sie mir glauben, auch ich habe mich manchmal gewundert, was ich da lese, kam ich zu dem Thema und habe angefangen, mich sozial, kulturell damit auseinanderzusetzen. Und ich möchte jetzt auch gleich den Bogen spannen zu dieser wundervollen Frau, die zwar Schauspielerin ist, aber der Charakter dieser Figur kommt eigentlich aus einem Buch, das den tragenden Titel auch dieses Tages hat, nämlich Eat, Pray, Love. Das ist von Elizabeth Gilbert, hat dieses Buch geschrieben. Ich habe dieses Motiv ausgewählt, weil ich die Szene wahnsinnig spannend finde, als Julia Roberts als Charakter in diese Pizza in Napoli beißt und gleichzeitig danach sagt, ich habe eine Affäre mit meiner Pizza. Sie ist wahnsinnig ergriffen von diesem Geschmack. Ist Amerikanerin, vielleicht hat das auch damit zu tun, dass sie das erste Mal in Italien ist und richtige Pizza genießt. Und ich habe das betitelt als Essen als umfassendes Sinneserlebnis. Uns Frauen sagt man oft nach, dass wir beim Essen ganz anders empfinden als Männer. Und das möchte ich jetzt mal behaupten, dass das auch stimmt, weil wie oft ist es Ihnen schon passiert als Paar, wenn Sie in ein Restaurant gehen, dass die Dame sich niedersetzt und einmal das Ambiente bestaunt und die Musik, die im Hintergrund läuft. Der Mann nimmt die Speisekarte in die Hand und sagt, was essen wir jetzt? Und die Frau ist immer noch total begeistert, was um sie herum passiert. Und der Mann möchte eigentlich Essen bestellen. Ja? Das gemeinsame Essen in einem Restaurant ist überhaupt was sehr Spannendes. Und ich glaube, Sie alle werden heute Abend ein bisschen anders Ihrem Gegenüber sitzen, wenn Sie gemeinsam essen. Denn auch diese Szene kennen wir alle sehr gut. Harry und Sally, ich glaube, der ist 3 Jahre nach meiner Geburt herausgekommen. Und ich habe ihn, glaube ich, mit 15 Jahren das erste Mal gesehen. Ich fand ihn wahnsinnig langweilig. Aber diese Szene ist mir in bleibender Erinnerung und allen anderen Konsumenten, glaube ich auch, die diesen Film gesehen haben. Harry und Sally sitzen in einem Restaurant und essen Sandwich. Das ist total nebensächlich, aber sie essen. Das ist hauptsächlich. Und währenddem Harry seiner guten Freundin oder weniger guten Freundin Sally erklärt, dass er jedes Mal erkennt, wenn eine Frau ihm einen Orgasmus vortäuscht, sagt sie mit ihrem Sandwich in der Hand und kaut herum, na, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und plötzlich, währenddem er vehement versichert, es ist aber so, fängt Sally an, legt das Sandwich nieder und täuscht einen Orgasmus vor, mitten im Restaurant. Das ganze Publikum ist erstaunt und weiß nicht, wie es ihm geschieht, nachdem ihre Vorstellung zu Ende ist. Auch Harry ist etwas vor den Kopf gestoßen, weil tatsächlich wird er wahrscheinlich den ein oder anderen Orgasmus vorgetäuscht bekommen haben. Sitzt die Dame im Hintergrund, die sieht man in derselben Reihe wie Sally, holt die Kellnerin zu sich und sagt, ich möchte dasselbe haben, was die Dame gerade am Tisch hatte. Die kulinarische Kommunikation von Geschlechtern ist eine sehr spannende, weil das wird Ihnen auch schon passiert sein in einem Restaurant, wenn Sie sitzen und Essen bestellen und Sie sind mit Ihrem Partner oder Ihrem Date gemeinsam, bestellt man beim Kellner eine Fleischspeise, einen Fisch oder einen Salat, ein Bier und ein Glas Wein. Oft in nicht so guten Restaurants wird sich nicht gemerkt, von wem welche Bestellung kommt. Und es ist zu 85% der Fall, dass wenn die Bestellung kommt, dem Herrn das Fleisch und das Bier hingestellt wird und der Dame das Glas Wein und der Salat oder der Fisch. Es ist aber nicht so, weil auch Frauen sehr gerne Fleisch essen und auch Männer sehr gerne Salat oder Fisch essen. Vielleicht nicht in so regelmäßigen Abständen, wie wir Frauen das tun, aber sie tun es. Was besonders spannend ist, dass gewisse Lebensmittel eine Vergeschlechtlichung haben. Ja, es wird uns zugesprochen, was wir essen. Das ist immer schon so gewesen, das wird auch immer so bleiben, nur es bricht viel mehr auf in der heutigen Zeit. Dass wir miteinander essen, gab es nicht immer. In vielen Völkern war es verpönt, dass Frauen und Männer gemeinsam essen. Das durfte nur in der Familie passieren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, früher, Sie haben Ihre auserkorene Liebe treffen wollen und sie zum Essen einladen wollen, und das ging aber nicht. Ja. Und da hat man schon gesehen, dass Essen etwas wahnsinnig Intimes ist. Heutzutage sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Lage, miteinander essen gehen zu dürfen. Oft ist ein Date daran gescheitert, dass der andere gesehen hat, wie er isst und sich befunden hat, nein, ich glaube, mit dem möchte ich nicht nochmal ausgehen, weil die Form des Essens auch sehr oft die Form eines Menschen wiedergibt. Ja, isst man genussvoll, nimmt man sich Zeit zum Essen oder schlingt man alles runter? Das lässt oft auf den Charakter des Menschen schließen. Also heute Abend, wenn Sie alle Abendessen gehen, schauen Sie sich mal Ihr Gegenüber an und auch, wie das Personal in einem Restaurant mit Ihnen umgeht, wenn Sie Speisen bestellen. Was uns Frauen auch nachgesagt wird, ist aufgrund unserer biologischen Gegebenheit, dass wir anders essen. Und das ist auch so. Also aufgrund des Hormonhaushaltes schlagen wir öfter um und versuchen Kummer mit Schokolade, Süßigkeiten oder anderen ähnlichen Genussmitteln wegzumachen. Es ist sehr interessant, wie ich schon eingangs gesagt habe, Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind zielorientiert auf Frauen zugeschnitten. All diese Filmausschnitte, die Sie hier sehen, waren vorher Bücher, bevor sie zum Film gemacht worden sind. Um jetzt nicht nur den Frauen nachzusagen, dass sie sich bei gestressten Situationen anders ernähren, kann man das Männern auch sagen. Männer machen es nur ganz anders. Ja, Männer vergessen oft aufs Essen in Stresssituationen oder sind diejenigen, die sehr gern das Fastfood zu sich nehmen, beim Fußball mit der Pizza. Auch ich möchte einen Philosophen zitieren, nämlich Aristoteles, der einmal sagte: Jeder zieht in einem bestimmten Maße Lust aus der Tafel, dem Wein und der Liebe, aber nicht alle tun es, wie es sich ziemt. Das ist jetzt sehr gut überleitend auf das eigentliche Thema, nämlich Essen und Sexualität. Und immer schon wurde Essen und Sexualität auch in Bildern dargestellt. Der Film Das große Fressen, ein französischer Film mit italienischen Schauspielern, und stellt ganz gut dar, dass Essen auch als Orgie zelebriert worden ist und natürlich auch die Fleischeslust nicht dazu kurz kam. Viele historische Gemälde wurden mit üppigen Frauen dargestellt an einer großen Tafel, die sowohl Fleischeslust zu dem einen, nämlich in Nahrung dargestellt hat, als auch körperliche Fleischeslust gezeigt hat. Und immer interessant, Frauen, die sehr üppig und ausladend war, und ein besonderer Blickpunkt oder Blickfan war damals immer die Brust. Weil, wie wir wissen, war die Brust immer schon ein Nahrungsmittel, weil die meisten von uns an der Mutterbrust gestillt worden sind, ja, das natürlich keine erotische Komponente hat, aber viele Jahre später die Brust noch immer als das weibliche Sinnbild und in viel Erinnerung als nahrungsgebend ist. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden auch Frauen, die gerade ein Kind zur Welt gebracht haben, mussten in die Prostitution, weil sie sonst ihre Familie nicht oder ihr Kind ernähren konnten. Und es war ein großer Renner in Freudenhäusern, Frauen, die noch Milch in der Brust hatten, zu verkaufen, damit die Männer daran nuckeln können. Das ist eine abartige Vorstellung, aber dem war so. Und ein weiteres Zitat von einem mexikanischen Literaturnobelpreisträger, Octavio Paz, ist: Obgleich die eine wie die andere aus Verbindung und Kombinationen besteht, in dem einen Fall von Körpern, in dem anderen von Substanzen, ist die Anzahl der Kombinationen in der Erotik beschränkt und die Lust zielt darauf ab, in einem Augenblick zu gipfeln, in Klammer gesetzt dem Orgasmus, während die Kombinationen in der Gastrosophie, das ist die Wissenschaft des Essens, unendlich sind und die Lust, anstatt sie zu konzentrieren, dazu neigt, auszudehnen und sich zu verbreiten. Ich finde das Zitat ein sehr schönes, nämlich auch ein bisschen auf die Anspielung, dass Essen viel mehr Lust einem geben kann als schlussendlich der Geschlechtsakt, weil der kann ein schnelles Ende haben oder ein langes. Die Lust am Essen entfaltet sich aber erst, wenn man sie wirklich konsumiert hat und an dem, wenn sie in unserem Bauch ist und wenn sie verdaut wird und der ganze Abend einen schönen Schluss findet. Beim Geschlechtsakt, wie gesagt, und das ist spannend, bei einem Literaturwissenschaftler, der das angesprochen hat, hat es irgendwann ein Ende. Das Essen an sich sollte weitergezogen werden und wir mögen das auch mal so zelebrieren, dass man sich wirklich Zeit zum Genuss und zum Essen nimmt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil, warum Liebe auch durch den Magen geht. Nämlich nicht nur die Liebe, die wir kennen zwischen Mann und Frau oder als Paar, sondern die Liebe zum Essen, die uns auch ein schönes, wohliges Gefühl gibt. Schokolade, ein Film und ein Buch, das mittlerweile 16 Jahre hinter sich hat. Mit diesem Buch hat man ungefähr angefangen, das Thema Essen und Erotik einzuführen, ja, in der Literatur. Wobei, wenn wir von Literatur sprechen, wir von trivialer Literatur sprechen. Ja. Juliette Binoche, die Hauptfigur spielt, trägt ein Tablett, das sind lauter kleine Brüste. Der Hauptcharakter hat eine kleine Chocolatier aufgemacht in einem winzigen französischen Dorf und hat dadurch das ganze Dorf in Aufruhr gebracht. Warum? Sie hat das erste Mal in ihrer Auslage erotische Figuren aus Schokolade drapiert. Und alle Männer aus diesem Dorf sind dem Wahnsinn verfallen, was natürlich den Frauen nicht so getaugt hat. Und einerseits sind die Männer zu ihren Laden gestürmt, um all diese Figürchen zu kaufen, weil oft war die Dame zu Hause nicht so adrett wie die Schokoladenfigur. Und die Frauen sind fast ketzerisch in diesen Schokoladenladen gelaufen, um die Dame aus dem Dorf zu vertreiben. Denn was noch dazu kommt, nicht nur, dass es Schokolade war, es war ein Aphrodisiakum. Sie hat ein Aphrodisiakum verkauft und alle Männer wahnsinnig gemacht. Und das in einem sehr konservativen kleinen Ort war ein großes Vergehen. Ich finde das aber sehr schön, was wieder zurückführend auf die Brust ist, weil genau das zeigt, ja, die Brust, wir sind alle sehr konditioniert, der pavlovsche Hund kommt hier wieder. Essen bereitet Lust am Genuss. Ich möchte aber noch auf diese Szene eingehen, von Martin Suter und der Koch, 2014. Martin Suter, der versucht, die Finanzkrise und einen erotischen Liebesroman in einen zu packen. Interessant. Das Schöne aber daran ist, dass die Hauptfigur, der Koch, ein Mann aus Sri Lanka ist und die große Kunst seiner Großmutter geerbt hat. Er kann aphrodisierende Lebensmittel herstellen, nämlich so, dass sie punktgenau landen und wirken. Etwas, was wir uns oft wünschen, wenn wir einen Herrn oder eine Dame einkochen wollen. Vorwiegend sind es eigentlich auch die Damen, die die Herren einkochen wollen und nicht umgekehrt, was sehr schade ist. Wir würden uns nämlich auch oft freuen, wenn wir mal eingekocht werden. Aber gut, dieser Herr kann es und zaubert, hier kommt dann noch die molekulare Küche hinein, mit den uralten Rezepten aus Sri Lanka, aus der ayurvedischen Kultur und Küche, Speisen, hier ein Herz, in dem er versucht, auch seine Partnerin, aber geschäftliche Partnerin, nicht, weil die Dame am Bild, Jessica Schwarz, verkörpert die Schauspielerin, den Charakter, ist lesbisch. Aber er schafft es, aufgrund ihrer aphrodisierenden wirkenden Lebensmittel, sie dazu zu bewegen, mit ihm zu schlafen, und sie versteht die Welt nicht mehr. Weil eigentlich steht sie nicht auf Männer und stand nie auf Männer. Und da entsteht die Idee, einen Kochsalon aufzumachen, einen mobilen, und Klientel heranzuziehen, die sich das leisten können in der Schweiz. Und für viel Geld werden hier Paare eingekocht und man sieht, dass es immer wieder wirkt. Ganz zum Schluss kommt man erst drauf, dass diese Rezepte eigentlich wirklich für Liebespaare gemacht worden sind und nicht für Paare, die nur die schnelle Lust wollen. Und damit kommt auch der junge Koch in Konflikt, weil er das Erbe seiner Großmutter beschmutzt und schlagartig damit aufhört. Und Aphrodisiakas sind Mythos in der Geschichte und wurden schon immer eingesetzt. Die ersten Aufzeichnungen gehen zurück auf sumerische Tafeln, ja, Schrifttafeln, chinesische Orakel und kamen dann auch nach Europa. Das hat aber sehr lange gedauert. Das Lustige an Aphrodisiaka ist, dass man früher bei fast jedem Lebensmittel dachte, es ist ein Aphrodisiaka, nämlich auch bei der Kartoffel. Optisch jetzt nicht sehr erotisch oder ein Hingucker, aber da sie den Magen genährt hat und man gedacht hat, wenn die Menschen satt sind, können sie sich auch vermehren und sind nicht hungrig und können daher keiner Lust nachgehen, war die Kartoffel lange Zeit ein Aphrodisiaka. Will man nicht meinen. Die andere Seite von den Aphrodisiaka ist, dass Frauen zugetragen wurde, sie sollen doch Geschlechtsteile verzehren, tierische, um dadurch noch mehr dem Mann zu gefallen. Also so mussten Damen Hoden und Penisse von Tieren verzehren, um ihren Mann möglichst große Lust zu beschaffen. Das ist eigentlich interessant, dass immer die Frauen das müssen, aber auf jeden Fall haben meistens Frauen dafür gesorgt, dass es dem Mann viel besser geht. Ein tatsächliches Aphrodisiaka ist, man muss unterscheiden zwischen wirklich pharmakologischen Aphrodisiaka und Aphrodisiaka, die aufgrund ihrer Form, ihrer Farbe, ihrer Optik, ihrer Historie nach oder ihrer Übertragung als Aphrodisiaka gelten. Ich würde sagen, Wenn man sowas in der Küche verwendet, hier den Chili, sehr schön in einem Buch verarbeitet, das den tragenden Namen Hüterin der Gewürze heißt. Der Chili aufgrund seiner Schärfe ein Liebesmittel ist und ja für viele Rezepte eingesetzt wird, mit denen man wirbt, dass sie aphrodisiakale Wirkung haben. Es ist rot, das ist die Liebe ist rot und demnach wird es auch sehr gerne verwendet. Ich finde, sobald man in ein Lebensmittel oder was auch immer hineininterpretieren kann, dass aphrodisierend die Wirkung hat, dann soll es so sein. Ja, also wenn der Koch oder die Köchin oder der, der es verzehrt, besonderen Genuss daran findet, dann ist es ein Aphrodisiakum. Sehr interessant ist, es gibt Elisabeth Allende, die viele als Schriftstellerin kennen, hat vor vielen Jahren, es war in den frühen 90ern, ein Buch geschrieben mit dem Titel Aphrodite, in dem sie alle möglichen Rezepte verarbeitet, die genussbringend sind und liebeserfüllend sind. Ein sehr schönes Beispiel, das sie bringt, sie hat sich natürlich auch auf die historische Suche gemacht, warum es immer schon interessant war, wenn Männer und Frauen miteinander speisen, und bringt Beispiele aus der Historie, die alle sehr klischeebehaftet sind, muss ich sagen. Also vieles zu diesem Thema, Liebe geht durch den Magen, liegt einem Klischee auf. Ja, das ist oft schwierig in der richtigen Wissenschaft, ja, dass man nicht abdriftet in Frauen essen so, Männer essen so, Verallgemeinerungen. Sie hat versucht, das ein bisschen zu hinterfragen, und sehr nett ist, Anfang des 19. Jahrhunderts hat man in Frankreich, speziell in Paris, auf vielen Toiletten, männlichen Toiletten, ein Plakat, das war früher noch die alte Plakatskunst, die extra noch illustriert worden sind, gefunden, in dem eine hübsche, vollbusige, hier haben wir wieder den Busen, Dame, einen Spargel verzehrt. Spargel, wie wir wissen, Veronika, der Lenz ist da, und der Spargel ist natürlich auch ein Aphrodisiaka, haben genüsslich an diesem Spargel gelutscht, währenddem die Herren vor sich am Pissoir gestanden sind und ja, was auch immer dann geschehen ist. Damit hat man sehr stark gearbeitet. Das ist interessant. Das würde heutzutage, glaube ich, nicht mehr funktionieren. Ja, das wäre verpönt, und angesichts von Diversity und Geschlechterkonstruktionen würden diese Klischees keinen Platz mehr finden. Abschließend möchte ich sagen, dass natürlich bei Liebe geht durch den Magen ein etwas vielleicht gewagtes Thema ist zum Thema Stress, aber wie viele von uns wissen, um auch nochmal die Restaurantgeschichte aufleben zu lassen, viele Menschen sind heutzutage gestresst, wenn sie einen Partner finden möchten, müssen, wollen, es sei dahingestellt, und der Akt des Essens ein unglaublich schöner ist, der ein Liebespaar zusammenbringt. Ich möchte Sie daran erinnern, essen Sie gemeinsam, kochen Sie gemeinsam, denn auch das kann ein sehr schönes Vorspiel sein. Und versuchen Sie wirklich miteinander zu arbeiten, greifen Sie sich an, das alles ist stressreduzierend. Zeit in der Küche zu verbringen, Zeit beim Essen zu verbringen. Und hier haben wir wieder den Faktor Zeit, den wir alle nicht haben, wie wir wissen. Aber genau da sollten wir ihn wiederfinden, wenn wir gemeinsam essen und die Lust am Essen wiederfinden und nicht in allen möglichen Artikeln, Damenbroschüren, Diätvorschriften erfahren, das darf man nicht, das soll man nicht, ganz im Gegenteil. Essen Sie, genießen Sie und haben Sie Lust daran. Vielen Dank.
Liebe geht durch den Magen. Darüber referierte soeben die Literaturwissenschaftlerin Jasmin Parapatiz. Morgen schauen wir darauf, wie wir unser chronisches Fressverhalten medizinisch in den Griff bekommen können. Vielleicht ja mit Ayurveda oder tibetischer Medizin. Bis denn.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.